Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Wir glauben, Menschen gut einschätzen zu können, noch bevor überhaupt ein Wort gefallen ist. Und dann stecken wir sie in eine Schublade und treffen mehr oder weniger bewusst Entscheidungen demnach. Dabei kann uns genau dieses voreilige Beurteilen einiges kosten. Chancen zum Beispiel, Deals, gute Beziehungen. Unsere heutige Gesprächspartnerin hat sich genau diesen Moment verschrieben. Diesen ersten Moment. Iris Zeppezauer ist Kommunikationsexpertin, Autorin, Hochschuldozentin und Geschäftsführerin der Unternehmensberatung Sekunde 1. Sie berät Führungskräfte und Unternehmen zu Rhetorik, Auftritt und wirkungsvoller, respektvoller Kommunikation im Business. Und heute erklärt sie uns, wie wir Vorbehalte in echte Chancen umwandeln können. Herzlich willkommen, liebe Iris.
Danke, dass ich dabei sein darf, liebe Susanna.
Du brauchst es als Kommunikationsexpertin eigentlich nicht, dass du dir für ein Gespräch aufwärmst, aber bei uns ist es so Brauch. Wir wärmen uns mit unserem Gedankensprung auf.
Na, alles klar.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Der erste Eindruck
darf niemals unterschätzt werden.
Manipulation beginnt dort, wo?
Wo ich Techniken und Tricks einsetze, von denen ich weiß, dass sie dir zum Nachteil gereichen.
Darauf kommen wir noch zu sprechen später. Eine Schublade, aus der ich selbst schon ausgebrochen bin.
Boah, da gibt es sicher einige. Eine davon ist sicher die, dass nette Menschen nicht konsequent sein können.
Ein Gespräch, das ich fast nicht geführt hätte, und froh bin, dass ich es doch getan habe.
Ich habe als junge Mitarbeiterin einmal den absoluten Firmenpatriarchen gebeten, mich bei einer Ausbildung finanziell zu unterstützen, obwohl alle gesagt haben, der wird niemals Ja sagen.
Und hat er dann Ja gesagt?
Er hat Ja gesagt.
Das Mutigste, das man in einem Gespräch tun kann,
ist Haltung zu bewahren.
Vertrauen entsteht
durch Respekt.
Der größte Kommunikationsfehler, den ich immer wieder beobachte,
ist definitiv, dass Menschen glauben, sie haben eh kommuniziert.
Und eigentlich ist nichts rübergekommen quasi.
Ganz genau, weil die Wahrnehmung ist immer andere als die, die man glaubt.
Iris, dein Unternehmen heißt Sekunde 1. Also erst einmal gratuliere, ein richtig cooler Name. Und diese eine Sekunde, die erste Sekunde, wo wir zum Beispiel jemanden begegnen, die, das hast du eh schon ein bisschen erwähnt, die hat es schon in sich. Aber jetzt denk du mal dran oder versuch dich zu erinnern, wann du in dieser ersten Sekunde etwas völlig falsch eingeschätzt hast, wo du im Nachhinein vielleicht draufgekommen bist, das ist ja eigentlich ganz anders, als ich im ersten Moment gedacht hätte, egal ob das jetzt als Expertin, als Coach oder einfach als Mensch war.
Mhm. Also wirklich, glaube ich, Fehleinschätzung war, in meinem ersten Job, für den ich mich beworben habe, war ein tolles Inserat, damals nur in der Zeitung. Und die haben dann das Bewerbungsverfahren mit einem richtig teuren Assessment Center gemacht, extern mit Psychologinnen, Personalberatung. Und nur durch dieses Verfahren habe ich mir gedacht, das muss der mega, mega Job sein. Damals im Vertrieb, Vertriebsinnendienst, und ich wollte dort unbedingt hin. Und habe mich dann für diese Firma entschieden, obwohl ich nur ein zweites Angebot gehabt hätte von einer Branche, die mich viel mehr interessiert hätte. Und habe dann am ersten Arbeitstag als erste Aufgabe bekommen, wie der Vertriebsleiter seinen Kaffee möchte. Und habe dann festgestellt, dass meine Aufgabe lediglich war, nicht nur zuzuarbeiten, sondern auch den ganzen Service rundherum zu machen. Also nicht recht viel, was mit Vertrieb zu tun hat. Aber nur durch diese Art des Bewerbungsverfahrens habe ich geglaubt, das muss ein mega Job sein. Und dieser Fehlschluss, der hat mich dann oft im Leben nur beschäftigt, weil durch das, was wir sehen, machen wir Rückschlüsse. Und diese Rückschlüsse sind nicht immer richtig.
Und jetzt so im Nachhinein betrachtet, was hättest du da vielleicht im Vorhinein noch machen können, damit du das vorher schon gesehen hättest, was da dann wirklich auf dich zukommt? Und wahrscheinlich hättest du dich dann vielleicht für den anderen Job entschieden?
Mhm. Ich glaube, das ist was das viele Menschen auch nicht machen. Ich habe zu wenig Fragen gestellt. Du bist in so einer klassischen Gesprächssituation und beim Bewerbungsgespräch ist man natürlich immer ein bisschen aufgeregt. Und dann kommt man sehr schnell in dieses, man wird befragt und man vergisst dann selber zurückzufragen. Wie ist es dort? Was werde ich machen? Was werden meine Aufgaben sein? Und ich glaube, das hätte mir ziemlich viel weitergeholfen damals.
Also Fragen stellen ist nie schlecht. Darum geht es ja auch oft, wenn wir Menschen zum ersten Mal begegnen. Aber da denken wir uns, also viele von uns, ich habe so ein gutes Menschenkenntnis, eine gute Menschenkenntnis. Ich weiß schon vorher, also ich weiß schon ganz am Anfang, wie ich jemanden einschätzen kann. Vor allem, wenn man vielleicht auch viel Erfahrung hat. Aber was sagt da die Wissenschaft? Wie gut können wir einen Menschen, den wir eigentlich gerade erst kennenlernen, wirklich schon einschätzen? Und inwiefern kann uns die Erfahrung da vielleicht sogar zum Hindernis werden?
Also Menschenkenntnis hat ja jeder und wir brauchen die auch. Also das weiß man nicht nur wissenschaftlich, sondern das ist wirklich umfassend belegt. Wenn wir keine Menschenkenntnis hätten, dann hätte man nicht überlebt, weil wir müssen ja als Kind auch schon erkennen, zum Beispiel, wo ist eine Gefahr. Ja, also wenn eine andere Person auf uns zukommt oder Tier oder was immer, müssen wir erkennen, Gefahr oder nicht, weil im Fall der Fälle müssen wir weglaufen. Und das entwickelt sich sukzessive zu unserer Menschenkenntnis. Das heißt, wir können sehr schnell einschätzen, wie ist diese Person? Nicht nur ist sie Gefahr für mich, sondern möchte ich gerne mit dieser Person sprechen? Wie wird das werden? Und das bildet sich heraus. Deshalb, egal wie man fragt auf der Straße, jeder sagt von sich, na, Menschenkenntnis, also die habe ich schon. Und in Wirklichkeit sind wir gesteuert, natürlich durch diese Muster, die immer ablaufen im Kopf, wenn wir jemanden sehen und einschätzen. Und aus diesen Mustern entsteht sowas wie eine Faustregel. Ja, zum Beispiel, wenn es draußen regnet, dann weißt du, okay, nehme ich mir lieber einen Schirm mit. Oder wenn ich jetzt dann Durst habe, dann trinke ich ein Glas Wasser. Durchbrechen tut man diese Faustregeln erst, wenn es plötzlich nicht verfügbar ist. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo bin, wo ich weiß, ich habe jetzt gerade nichts zu trinken, dann fange ich an, darüber nachzudenken. Das heißt, durch was ganz normal abläuft in meinem Kopf, fange ich erst an, darüber nachzudenken, wenn es anders ist oder wenn es nicht mehr verfügbar ist. Und nur so kann man das durchbrechen.
Iris, du arbeitest vor allem mit Führungskräften, mit Menschen, die tagtäglich Entscheidungen treffen, zum Beispiel auch Entscheidungen über Menschen, also ob sie jemanden einstellen sollen oder nicht, ob sie jemanden fördern, befördern sollen. Welche Irrtümer begeht man denn da in solchen Situationen vor solchen Entscheidungen immer wieder?
Ist eine gute Frage und tatsächlich macht die Erfahrung, die man zu sowas mitbringt, dann auch die Irrtümer aus, die damit kommen, weil man oft glaubt, man kennt die Leute eh schon. Das heißt, wir wissen, da kommt eine Person, wir sehen, wie tritt die auf, wie spricht sie, hat sie einen offenen Gesichtsausdruck, bewegt sie sich sehr selbstbewusst und wir schließen schon auf die Kompetenz. Das heißt, es ist ein Irrtum in der Wahrnehmung, das nennen sie Kompetenzvermutung und wir sehen etwas und aus dem heraus schließen wir auf die fachliche Kompetenz, obwohl wir über die noch gar nichts wissen. Das heißt, jemand beherrscht zum Beispiel gute Umgangsformen, eloquenten Smalltalk, wirkt sehr selbstsicher. Und wir schließen drauf, wenn wir jetzt das einschätzen müssten, ja, die Person ist wahrscheinlich auch fachlich gut drauf. Wissen tun wir es aber noch nicht wirklich. Und das ist so einer dieser Irrtümer. Dann gibt es natürlich auch ganz viele, in welcher Reihenfolge werden Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt. Auch das macht oft was aus, zu welcher Tageszeit. Es gibt Forschung darüber, welche Eigenschaften von einem Kandidaten oder einer Kandidatin zuerst präsentiert werden, wo man dann auf andere Eigenschaften schließen und so nicht immer zur richtigen Entscheidung kommen.
Wie kann man denn solche Irrtümer vermeiden?
Also ganz viel auch natürlich wieder durch Fragen. Und auch durch Klarheit darüber, dass diese Mechanismen einfach in uns passieren. Und sie darauf zu verlassen und man sagt, ja, ich mache das jetzt schon seit 20 Jahren, also mir kann niemand mehr was erzählen. Ja, das sind so die Sprüche, die man oft hört. Das schützt überhaupt nicht vor Fehlentscheidungen. Gar nicht. Sondern nur dieses, Fragen zu stellen, sie wirklich für die Person zu interessieren und bereit zu sein, sie auch überraschen zu lassen.
Und dann setzen wir ja bei solchen Entscheidungen gerne auch immer wieder unser Bauchgefühl ein. Manche mehr, manche weniger. Wann sollen wir denn wirklich auf dieses Bauchgefühl hören? Wann sollen wir es hinterfragen? Weil das Bauchgefühl kann einem zum Beispiel sagen, diese Person ist vertrauenswürdig. Aber ob das jetzt stimmt oder nicht?
Das ist die Frage. Also die meisten sagen, ja, Bauchgefühl lasse ich mich schon leiten, aber Die meisten Menschen schätzen sich selbst für recht objektiv ein, also auch sehr rational, und sagen, ja, okay, nein, nur auf den ersten Eindruck würde ich mich jetzt nicht verlassen, weil ich schaue mir die Menschen schon genauer an. Und tatsächlich passiert aber aus diesem Bauchgefühl raus sehr viel, nämlich zum Beispiel, was ich schon vorher über Person gehört habe. Das ist, wenn ich dich jetzt frage, warum hast du dich für das entschieden oder für das andere, dann würdest du sagen, ja, das hat für mich jetzt rational den größten Mehrwert ergeben. Tatsächlich ist es aber oft so, dass du vorher schon beeinflusst wirst, weil da jemand was erzählt hat über Produkt, weil du es irgendwo auf deinem Handy schon gesehen hast, in irgendeiner Werbung, das schon mal wo platziert wurde. Und das führt uns dann zu einem vermeintlichen Bauchgefühl, das aber gar keines mehr ist.
Das heißt, wenn ihr jetzt vor der Entscheidung steht zwischen entweder zwei Produkten oder zwei Bewerbungskandidaten, Kandidatinnen, was kann ich dann machen, wenn ihr eigentlich schon eben vieles gehört habt, vielleicht in irgendeiner Form beeinflusst wurde? Was kann ich dann aber wirklich machen, damit ich das Gefühl habe, da treffe ich jetzt die richtige Entscheidung?
Ganz oft hilft eine externe Perspektive. Also sie wirklich nochmal jemanden dazu holen und die Person dann befragen. Am besten jemanden, der wenig damit zu tun hat. Oder wirklich auch nochmal ein Gespräch führen mit einer anderen Person. Die braucht gar nicht direkt dabei zu sein, sondern zu sagen, du pass auf, ich habe mir das und das überlegt oder ich habe das Produkt gesehen oder habe diesen Bewerber oder diese Kandidatin bei mir gehabt. Und einfach nur mal die Reaktion einer dritten Person beobachten, wie die das aufnimmt, wenn ich das erzähle. Und es hilft ganz viel. Also eine externe Person, die nicht direkt in die Situation involviert ist, hat oft ein zutreffenderes Gefühl, als man selber hat.
Und wenn wir jetzt nochmal zu diesem ganz ersten Eindruck gehen, zu dieser ersten Sekunde quasi, oder den ersten Sekunden, was steuert denn da jetzt wirklich unseren Eindruck? Geht es da vor allem um das äußere Erscheinungsbild oder um kleine Gestiken, um das, wie jemand den Raum betritt? Und was bedeutet das denn eigentlich für jemanden, der zum Beispiel einen Pitch macht oder der zum Vorstellungsgespräch kommt oder auch der in einer Verhandlung sitzt?
Also gibt es ja ganz viele Lichter, die man da drauf werfen kann. Der biologische ist der, dass man sagt, es gibt diesen Fight-or-Flight-Response. Das hast du vielleicht schon mal gehört, das ist, wenn man jemanden sieht, dass man sagt, okay, es ist eine Gefahr für mich, dann müsst ihr ja entweder kämpfen oder weglaufen können. Das ist so die biologische Sicht auf die Dinge. Und aus dem macht man dann sich auch natürlich den ersten Eindruck. Ja. Also Gefahr, wirkt diese Person attraktiv. Die psychologische Sicht auf den ersten Eindruck ist immer die, dass ich sage, okay, wie wird sich das weiterentwickeln, wenn ich mit dieser Person jetzt zusammen bin in einem Raum? Und durch das nehme ich natürlich sehr viel wahr. Und die verhaltensökonomische Sicht, ja, es wird sehr akademisch da, ist immer die Frage, wie werde ich entscheiden? Gehe ich in das Gespräch mit dieser Person? Vertraue ich dieser Person? Ja oder nein? Und aus jeder dieser Sicht kann man natürlich jetzt Ableitungen treffen. Was wir sicher wissen ist, dass das Auge zuerst entscheidet. Das heißt, wir schauen eine Person an und wir wissen gleich ganz viel. Und da hängt, wie du schon angesprochen hast, ganz viel damit zusammen, wie bewegt sich jemand? Ja, hat der ein großes Schrittmaß? Wo sind die Schultern? Ja, ist die Person eher eingerollt oder ist sie eher offen? Wie ist der Blick? Macht ganz viel aus. Ja, hat jemand so einen unsteten Blick immer irgendwo im Raum so rein, dann wirkt die Person viel unsicherer, als wenn die Person einen stabilen Blick hat zum Beispiel. Also alles, was wir wahrnehmen, auch die Kleidung ganz stark natürlich. Trägt jemand extrem weiche Stoffe, feste Stoffe? Ja, ist es eher locker, leger, passt zum Anlass? Und das ist alles, was das Auge wahrnimmt. Das schließt schon mal auf eine bestimmte Kompetenzvermutung oder auf eine bestimmte Erwartung, wie diese Person sein wird.
Und das passiert aber im Unbewussten sekundenschnell. Also das sind nicht Fragen, die wir da durchgehen, sondern wir sehen die Person und schon haben wir diese Rückschlüsse.
Ganz genau. Also es geht so schnell, wie wenn du mit dem Handy ein Foto machst, macht es Klick und wir haben eine Einschätzung dieser Person.
Und nach dem Auge kommt?
Dann kommt das Ohr. Also es passiert ja alles fast gleichzeitig, aber das, was wir hören, ja, zum Beispiel die Stimme, die Lautstärke, die Höhe der Stimme, hat eine Person ein langsameres Sprechtempo, ein schnelleres. Aus dem schließt man natürlich auch ganz, ganz viel. Ja, macht die Person Sprechpausen oder spricht die jetzt ohne Punkt und Beistrich einfach bis zum Ende durch. Aus dem stufen wir sehr viel ein, wie ist der Status einer Person? Ja, ist die stark im Auftreten, hat sie die Dinge im Griff? Wenn man eine stabile Stimme hat, dann wird spannenderweise, obwohl man noch gar nichts drüber weiß, auch der Status einer Person als stabiler eingestuft. Deshalb hat man ja zeitlang gesagt, man soll immer sehr, sehr tief sprechen, weil es sehr kompetent wirkt, war dann oft ein bisschen künstlich. Mittlerweile schaut man einfach auf eine Stabilität, damit man einfach ein selbstsicheres Auftreten hat.
Und diese Pausen, oder? Die sind auch ein Zeichen dafür, die kann sich jetzt jemand nehmen, weil er auch in einem bestimmten Status ist. Also dieses ganz schnelle Sprechen bewirkt eher das Gegenteil. Oder ist das jetzt eine falsche Annahme von mir?
Nein, gar nicht. Also darum gibt es ja den Spruch, der König oder die Königin nimmt sich die Zeit. Weil Menschen, die einen guten Status haben, situiert sind, die trauen sich auch, Sprechpausen zu machen oder sehen das auch als Selbstverständlichkeit, weil sie wissen, sie werden nicht unterbrochen.
Also die Augen, die Ohren und dann?
Und dann kommt natürlich unser Hirn. Also sowieso Bauchgefühl und so, das macht das alles aus, Einstufung. Aber dann nehmen wir natürlich auch rational und auf der inhaltlichen Schiene wahr, was sagt uns diese Person eigentlich? Also so diese Aussagen, es zählt nur 10% der Inhalt, also das glaube ich überhaupt nicht, sondern eine gute Vorbereitung ist das Um und Auf, weil sonst auch das ganze Auftreten nicht funktioniert. Das heißt, wenn ich nicht auf meine Inhalte vorbereitet bin, dann wirkt sich das auf das aus, wie ich das transportiere und dann passt das Gesamtkonzept einfach nicht mehr.
Das heißt, jemand, der sich jetzt gerade auf einen Pitch vorbereitet, Vorbereitung ist trotzdem mal alles, oder? Dass mal wirklich sicher in das Gespräch oder in diese Präsentation reingehen kann. Was würdest du noch so ganz spontan für Tipps geben?
Also beim Pitch, also das ist ja wirklich eine Kurzpräsentation und auch die schwierigste Form zu präsentieren, weil die Zeit sehr, sehr begrenzt ist. Übung ist alles. Das heißt, je öfter man es macht und je öfter man das durchtrainiert, desto besser wird das ganze Ding, weil am Anfang wirkt es auswendig gelernt. Gerade wenn man übt und trainiert, dann wirkt es oft sehr künstlich. Aber dann, wenn man es immer wieder unterschiedlichen Personen zum Beispiel erzählt, und ich empfehle es auch immer meinen Sales-Teams und den Unternehmen, in denen ich bin, dass man einfach verschiedenen Gruppen und verschiedenen Personen das Gleiche immer wieder erzählt. Und sagt, okay, was spüre ich denn für eine Resonanz? Wie kommt das an? Und das gibt dann im Gesamtauftritt einfach auch die Sicherheit zu wissen, in welcher Situation oder vor welcher Personengruppe finde ich die richtigen Worte.
Und was gilt dann Ähnliches für eine Bewerbungssituation oder was würdest du da noch gern mitgeben?
Viele Gespräche führen. Also vor Bewerbungsgesprächen mit anderen Menschen sich zu unterhalten und sagen, du stell mir mal ein paar Fragen. Wenn du mich gar nicht kennen würdest, was würdest du wissen wollen? Und es kann irgendwas sein, ja, da gibt es kein richtig und falsch, um einfach so eine Routine zu kriegen, dass das keine Prüfung ist, wenn man in so einem Bewerbungsgespräch oder einem Hearing ist. Man natürlich weiß, man wird daraus bewertet, weil deshalb ist man ja dort. Aber zu wissen, es ist ein Gespräch. Und nur ein Gespräch hat die Natürlichkeit, dass der Status auch ausgewogen ist und man nicht das Gefühl hat, oh mein Gott, ich muss sterben, weil ich jetzt eine Prüfung ablegen muss. Das wirkt sich natürlich dann auf den Gesamtauftritt wieder aus.
Und dann haben wir noch die dritte Situation, ein Verhandlungsgespräch. Wie kann man sie da bestmöglich vorbereiten?
Verhandlung, das klingt total banal, aber zu wissen, was man eigentlich erreichen möchte. Weil ich habe oft Menschen, die sagen, ja, Verhandlung, so das klassische zum Beispiel Gehaltsgespräch. Und es ist schon einige Zeit her, da ist eine Person zu mir gekommen und hat gesagt, du, ich habe nächste Woche ein Gehaltsgespräch, kannst du mir einen Tipp geben? Und ich habe dann gesagt, ja, was hast du denn vorgestellt? Wie viel möchtest du denn? Und die Person hat dann gesagt, naja, wenn er gut drauf ist, dann mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja kein Ziel, ne? Und kein absolutes Ziel. Und dann haben wir einfach festgelegt, okay, mit welchem Gefühl ist sie wirklich zufrieden und glücklich? Was sagt die Person, kann ich gerade mehr ertragen? Und dazwischen kann man dann verhandeln. Und einfach zu wissen, was möchte ich denn eigentlich erreichen, wenn man aus dem Gespräch rausgeht, das ist schon mal eine gute Basis.
Aber selbst wenn man jetzt beim allerersten Eindruck, ich sage jetzt mal, ein bisschen versagt hat, wenn man da noch nicht wirklich alles richtig gemacht hat, dann kann man ja trotzdem mit einer richtig guten Kommunikation ja doch noch einiges wieder gut machen. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man ist auf einer Veranstaltung, hat vielleicht nicht gleich am Anfang diese ruhige Stimme, macht Pausen, sondern ist vielleicht irgendwie ein bisschen nervös. Aber wie kann man denn dann mit der Art der Kommunikation eben doch noch zeigen, hey, ich bin ein spannender Kommunikationspartner? Vielleicht kannst du mal so drei Beispiele nennen von einer Art von Smalltalk, mit der man dann noch wirklich was wieder gewinnen kann. Aber vielleicht auch umgekehrt, wenn man sogar mit dem ersten Eindruck mit Selbstbewusstsein gepunktet hat, wie kann man den vielleicht wieder zunichte machen?
Okay, gute Frage. Also fangen wir mit dem Positiven an. Und das ist auch, was für den ersten Eindruck gilt. Wenn es am Anfang positiv ist, dann tut man sich bei allem, was dann kommt, deutlich leichter. Das ist einfach der erste Eindruck, der setzt, in der Wissenschaft heißt es Anker. Und von dem aus bewege ich mich dann mit dieser Person. Deshalb gibt es ja diesen sehr häufig bedienten Spruch, dass es keine zweite Chance für den ersten Eindruck gibt. Es gibt sie natürlich. Aber gut ist zum Beispiel im ersten Eindruck, dass man sich einer Person nähert, indem man irgendwas Alltägliches anspricht, also wirklich was Offensichtliches, so klassische Buffet-Situation zum Beispiel, dass man sagt, haben Sie die Brötchen schon probiert? Oder einfach mal eine Frage stellt. Das macht einfach einen angenehmen Kontakt und die Person hat nicht das Gefühl, okay, was will denn jetzt von mir? Ja, weil wenn man jemandem zu nahe tritt und gleich mal sagt, ja und, was führt dich hierher, würde ich schon im zweiten Schritt dann fragen, aber zuerst einfach das Offensichtliche ansprechen oder zu sagen, woher kennst du die Gastgeber zum Beispiel? Dann hat man einfach was Neutrales oder was nicht zu Persönliches angesprochen und man nähert sich einfach dieser Person an. Was man definitiv nicht tun sollte, ist sich in irgendeiner Ecke zu stellen, einfach mit dem Handy und tun, als würde dann das alles überhaupt nicht betreffen. Weil dann lernt man meistens auch niemanden kennen und ist eher umsonst dort. Und das ist eher das, was man beim ersten Eindruck vermeiden sollte, weil dann entsteht erstmal gar kein Smalltalk. Aber deine Frage war ja, was passiert, wenn es richtig schief gegangen ist, oder?
Genau, und was kann man dann nur machen? Entweder natürlich nach Hause gehen und sich gut ausschlafen und das nächste Mal anders machen. Aber wenn man den Abend dort verbringen möchte oder den Tag, was kann man denn dann noch machen, wo man das Gefühl hat, so, aber jetzt bin ich in meiner Mitte und jetzt kommuniziere ich so, dass ich zeige, der erste Eindruck hat doch eine zweite Chance.
Ja, da kann man natürlich auf den Überraschungseffekt setzen, dass man sie dann wirklich zur Gruppe bringt und annähert und einfach anfängt zu kommunizieren und das zu machen und dann einmal schaut, wie reagieren Menschen da drauf und die sind ja dann oft überrascht und sagen, ich habe mir gedacht, du bist so ganz der stille Mensch und dann kommt man oft ins Gespräch, weil man dann auch sagen kann, du, ich habe am Anfang, ich habe ein Problem lösen müssen, das hat mich jetzt wirklich beschäftigt, aber jetzt freue ich mich riesig auf euch und dass ich dabei sein kann. Also diesen Trouble-Twist einfach zu machen, zu sagen, jetzt gehe ich in das Positive rein und wir Menschen sind da sehr resilient. Also wir sagen nicht, die hat am Anfang so grantig gewirkt, mit der rede jetzt nichts mehr, sondern wir freuen uns ja auch, wenn das Ganze positiv wird, weil die wenigsten gehen auf ein Fest oder auf eine Veranstaltung und sagen, das wird sicher total mies. Also wir gehen ja auch mit einer positiven Erwartung dorthin.
Was man vermeiden soll, ist, hast du eigentlich eh schon gesagt, nicht in eine Ecke stellen, am Handy scrollen, das lädt jetzt kaum jemanden ein, dass man ins Gespräch kommt. Gibt es da noch so No-Gos, die man, egal wie der erste Eindruck war, dann auch im zweiten Moment nicht machen sollte?
Ja, alles, was zu investigativ ist. Also investigativ bedeutet, wenn man so ein bisschen so diese Zeigefingerfrage, das ist immer so, warum bist denn du da? Ja, also so Fragen, die mit warum anfangen, die gehen oft für eine Smalltalk-Situation einen Ticken zu tief. Wenn ich sage, warum hast du bei dem Buffet einen Kaffee geholt und nicht den Tee? Niemand will sowas gefragt werden. Das passt nicht in einem ersten Eindruck. Und wenn man das Gefühl hat, die Person tritt dann zu nahe oder persönliche Dinge oder zu familiäre Dinge, das will man einfach nicht.
Jetzt hast du den Trouble-Twist schon angesprochen. Ja. Das heißt, das ist quasi, wenn ein Vorbehalt quasi zur Chance wird, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau. Also Trouble-Twist ist das, wo wir sagen, eigentlich könnte es jetzt einen bestimmten Verlauf nehmen. Und der ist mir auch schon klar. Aber ich kann das Ganze noch drehen und kann dann eigentlich einen Vorteil daraus machen. Zum Beispiel, wenn ich eine Person oder eine bestimmte Einschätzung habe. Wir sehen das ganz oft so, diese Situation Verkauf, Einkauf, wenn man es aufs Business umlegt, dass ich sage, okay, ich bin zum Beispiel jetzt relativ neu in meinem Job als Verkäuferin und ich weiß, der Einkäufer oder Einkäuferin ist eine sehr erfahrene Person und ich denke mir schon vor dem Termin, das könnte schwierig werden, ja, und andere haben mir schon gesagt, der ist sehr ungeduldig und vielleicht recht dominant. Und ich komme dann hin und glaube, ich muss voll performen, weil ich schon glaube zu wissen, wie diese Person sein wird. Das heißt, ich nehme schon mal an, wie wird das sein. Und das Gespräch wird dann auch oft so. Weil die erfahrene Person denkt sich, jetzt kommt schon wieder so jemand, der glaubt, der muss es da mir die Welt erklären. Dabei weiß ja die Person gar nicht, also man schätzt sie ein und genau das passiert dann. Und dieser Trouble Twist bedeutet, dass ich sage, okay, ich bin neu in meinem Job oder jünger oder wie auch immer der Unterschied ist. Diese Person ist erfahren, ja, ich habe schon einiges über sie gehört, dann mache ich es doch einfach mal anders und gehe dorthin zum Beispiel und sage, willkommen, mein Name ist so und so und ich bin sehr neu in diesem Job, ich habe vorher das und das gemacht und bringe da einiges mit an Erfahrung, bin aber jetzt schon neugierig, wie Sie das machen. Und einfach positiv zu zeigen, hey, ich möchte auch von deiner Erfahrung was hören, was mitkriegen, bevor man in irgendwelche Lösungen reingeht.
Und das ist gar nicht so selten, oder? Dass man, bevor man mit jemandem spricht, zum ersten Mal vor einem Termin, hat man schon Informationen bekommen und dann, eh wie du es gerade erklärt hast und beschrieben hast, geht man auf diese Person mit dem Hintergedanken ja zu, egal, als wenn es zum Beispiel ist, das ist eine schwierige Person, eine komplizierte Person, dann wird man anders auf diese zugehen als jemand, wo man hört, ah, ganz unkompliziert. Und das ist ja eigentlich dann so ein selbsterfüllender Irrtum.
Ganz genau.
Und das heißt, damit ich das vermeide, muss ich immer versuchen, so offen wie möglich zu sein? Oder was kann ich da tun, damit ich nicht in diese Falle tappe?
Ich glaube, ganz viel macht die Grunderwartung aus und mir klar zu machen, okay, ich erwarte mir das jetzt, weil ich schon das und das über diese Person gehört habe. Und es nutzt ja auch, eine Person einschätzen zu können, weil dann kann ich mich ja entsprechend vorbereiten. Wenn mir jemand im Vorfeld sagt, die Person ist sehr detailverliebt, ja, und braucht immer ganz viel Zahlen, Daten, Fakten, dann bin ich froh, dass du mir den Tipp gegeben hast, weil dann kann ich mich ja entsprechend vorbereiten. Aber mir klar zu machen, dass sie auch im Gesprächsverlauf, auch wenn ich eine Strategie vorher habe, im Gesprächsverlauf Dinge anders sein können und anders ergeben können. Das macht den großen Unterschied. Und dieses offen und neugierig zu sein, dass es auch Wendepunkte geben kann.
Du schickst regelmäßig Newsletter aus, sehr, sehr inspirierend. Und ich glaube, es ist wirklich erst vor kurzem gewesen, da hast du so über die Grenze zwischen überzeugen und manipulieren geschrieben. Ja. Das habe ich total spannend gefunden, weil das ist eigentlich eine ziemlich kleine Grenze, oder? Manipulieren würde ja bedeuten, ich ziehe einen Vorteil daraus, der andere einen Nachteil. Und überzeugen bedeutet eigentlich, dass beide einen Vorteil haben. Oder wie kann ich da eine Grenze ziehen und wann beginnt dieses Manipulieren?
Also da gibt es ja ganz viel philosophischen Diskurs drüber, dass man sagt, okay, wo setze ich jetzt zum Beispiel rhetorische Techniken und Stilmittel ein, damit Menschen das tun, was ich vorgesehen habe. Und ab wo sagt man, okay, du setzt zwar diese Stilmittel ein, aber das war totale Manipulation. Und da ist man so weitläufig zu dem Konsens gekommen, dass man sagt, ja, okay, wenn ich im Vorfeld schon weiß, das wird da zum Nachteil gereichen, dann geht es in die Manipulation. Das heißt, wenn ich ja Stilmittel einsetze oder irgendwelche Techniken und ich weiß, du wirst vielleicht einen Kauf tätigen, den du gar nicht willst oder irgendwas tun, das dir keinen Vorteil verschafft, dann muss ich mir ethisch einfach klar sein, dass es nicht mehr ganz fair abläuft.
Jetzt mal abgesehen von allen Techniken, was kann ich denn an meiner inneren Haltung machen, damit ich Menschen so offen wie möglich begegne, dass ich möglichst nicht Menschen gleich in der Schublade stecke, sondern da eben zuerst einmal ein bisschen abwarte?
Also da ganz viel Neugier. Also zu sagen, das ist eine viel innere Einstellung. Dass ich sage, bevor ich in ein Gespräch gehe, mich interessiert diese Person wirklich oder heute frage ich mal wirklich nach. So dieses einmal mehr hinschauen oder einmal mehr hinhören auf das, worum es der Person wirklich geht. Und das sehen wir auch ganz oft, nicht nur jetzt in der Alltagskommunikation, sondern auch zum Beispiel in Verkaufsgesprächen. Wir kommen immer gleich mit Lösungen. Weil wir glauben schon zu wissen, was die Person braucht und einen gewissen Druck kann man natürlich auch. Und dann kommen wir mit Lösungen und mit Ideen und das solltest du anschauen und da habe ich was ganz Besonderes für dich. Und dieses einmal innezuhalten und einmal nachzudenken, das macht den großen Unterschied. Einfach nochmal mehr hinzuschauen, zu schauen, was hat die Person wirklich für ein Thema. Diese magische Frage, dieses erzähl mir mehr. Und das macht den Unterschied. Und dann kriegen die Lösungen eine ganz andere Qualität.
Du hast schon sehr viel Erfahrung mit dem Coach, also mit der Arbeit mit Menschen, mit Coaching. Gab es da in deiner Erinnerung ganz besondere so Aha-Momente, gerade was Menschenkenntnis betrifft, was Beurteilen von Menschen oder Situationen ist, wo du dir da denkst, ah, okay, da konntest du wirklich was vorwärts bewegen, weil die haben vorher ganz eine andere Einstellung gehabt?
Das ist ganz oft in Situationen, wenn Menschen sagen, ich habe das erste Mal Resonanz empfunden. Das bedeutet, also ich coach viele Menschen, die Präsentationen machen oder die vor anderen Menschen sprechen müssen. Und die haben oft so das Gefühl, ich muss es liefern die ganze Zeit und ich muss meinen Pitch oder meine Präsentation perfekt haben. Und die beschreiben das Gefühl so, dass sie sagen, ich bin zum ersten Mal rausgekommen aus diesem Monolog, aus diesem jetzt, was sage ich als Nächster, was tue ich als Nächster, hin zu einem Dialog. Und die haben plötzlich einen Blickkontakt, die haben plötzlich die Zeit auch zu beobachten, was macht denn mein Gegenüber jetzt? Und sagen, ich habe das erste Mal empfunden, dass ich wirklich in einem Gespräch bin und dass da wirklich ein Dialog entstanden ist und nicht so dieses Liefern und sofort mit Lösungen kommen. Und das, glaube ich, ist für viele ein ganz großer Aha-Moment, auf dem man jede weitere Präsentation oder jedes weitere Gespräch aufbauen kann.
Was ist da so ein Learning dorthin? Geht es da vor allem auch um dieses Zuhören?
Um Zuhören definitiv. Also früher haben wir ganze Seminare gemacht, so aktives Zuhören. Ja, da haben wir sich so Rücken in den Rücken gesetzt und hat dann gesagt, Susanna, du hast jetzt gesagt oder du hast mir jetzt dieses, stimmt das? Und dann hast du gesagt, ja, Iris, das stimmt. Also es war oft ein bisschen mühsam, der Weg dorthin. Aber tatsächlich ist dieses einmal mehr Hinhören der ganz große Unterschied, dass man diese Resonanz erreicht. Und sie auch einzugestehen, dass nicht alles perfekt sein muss. Also Perfektionismus ist der größte Killer jedes Auftritts, jeder Präsentation. Das hat nichts mit Professionalität zu tun. Natürlich bereiten wir uns professionell vor. Aber die Tatsache, dass wir Menschen sind und als Menschen arbeiten, wird immer wichtiger. Und dieses ständige, es muss alles zu 200% perfekt sein, killt leider oft diese Resonanz und diese Echtheit in einem Gespräch.
Danke, Iris. Also du hast uns wieder so viel mitgegeben. Ich glaube, man kann gleich damit starten. Ich nehme gleich mal dieses Nicht-Perfekt-Sein-Wollen mit. Das macht es einfach so viel entspannter, oder? Und dann ist auch der erste Eindruck meistens angenehmer, weil sonst wirkt man wahrscheinlich eh gleich ein bisschen
zu steif.
Zu steif, genau. Danke vielmals.
Sehr gerne. Hat echt wieder große, große Freude gemacht, mit dir zu sprechen.
Dankeschön.